SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Immer mehr verzweifeln die Eltern. Der Zürcher Elternnotruf hat letztes Jahr fast 2900 Telefone bekommen, so viel wie noch nie. Das Stadion ist eben wichtig. Der Zürcher Fußballclub engagiert sich im Abstimmungskampf für den neuen Hardturm, ganz anders als beim Hooligan-Konkordat. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Der Schaffhauser SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr hat nach 14 Jahren seinen letzten zu Bern. Wir begleiten ihn. Nicht für Anfänger. Zum Beispiel Tristan oder Isolde mitkommen, muss man beim Richard Wagner ziemlich draus kommen. Das Minarett gehört zu Zürich. Vor 50 Jahren ist die erste Schweizer Moschee aufgegangen. Ohne sie würde am Ballgericht etwas fehlen für das Quartier. Auch mal ein bisschen Sonne, aber nichts von Hochsommer. Morgen wird es höchstens 23 Grad. Am Mikrofon Nicole Marti. Baby, die die ganze Nacht durchschreien, Jugendliche, die auf nichts mehr hören und sogar auf ihre Eltern einschlägt. In all diesen Fällen, wo Mütter und Väter an ihre Grenzen kommen, hilft der Elternnotruf. Das letzte Jahr hat es aus dem Kanton Zürich fast 2900 Telefone gegeben. So viel wie noch nie. Hans-Peter Könzi.
7% mehr Telefone hat es im letzten Jahr gegeben. Eine rechte Zunahme also. Trotzdem, der Peter Sumpf, der Geschäftsleiter vom Elternnotruf, will nicht dramatisieren.
Das hat vor allem damit zu tun, dass das Angebot bekannter wird und dass vielleicht auch die Leute heute einfacher auch ein Telefonbüro in Anspruch nehmen. Das hat jetzt von mir einen speziellen inhaltlichen Grund.
Probleme haben die Eltern mit Kindern von allen Altersgruppen. Babys, die immer schreien und nie schlafen. Kleinkinder, die nur noch trötzeln und nicht hören. Und vor allem gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten mit Jugendlichen.
Dort ist es das Spektrum von Medienkonsum, Ausgangsproblematik, Schulversagen, Schul- oder Lehrversagen. Und eben in den eher ein schwierigen Fällen auch die Bedrohungssituation, also Jugendliche, die ihre Eltern wirklich überhaupt nicht mehr respektieren und entsprechend bestehlen, bedrohen oder zum Teil sogar Gewalt anwenden.
Gravierende Probleme also. Kann man da aus der Distanz per Telefon wirklich etwas ausrichten?
Man kann recht viel helfen. Das ist vor allem in der akuten Situation, wenn man wirklich durcheinander ist, wenn man nicht weiß, was soll ich machen, was soll ich nicht machen, ist einfach ein Gesprächspartner, der fachlich ist. Es ist einfach ein guter Gesprächspartner, um sich in der Situation zu beruhigen, wieder ein Konzept zu finden, wieder zu sich zu finden und die nächsten Schritte zu planen und anzugehen. Zum Beispiel, der Jugendliche ist davongelaufen am Samstag zur Nacht. Wie soll ich reagieren? Jetzt? Soll ich die Polizei anrufen? Soll ich nachlaufen? Was soll ich machen, wenn er wieder heimkommt etc.? Also man kann in der akuten Situation recht viel wieder ordnen und auch Eskalationen verhindern.
Der Elternnotruf hat übrigens eine lange Erfahrung. Es gibt ihn unterdessen schon seit 30 Jahren.
Der Elternnotruf ist 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag erreichbar. Die Telefonnummern findet ihr auf unserer Internetseite srf.ch/news. Seit gestern ist in der Stadt Zürich ein Extrabus vom FCZ und der Grasshoppers unterwegs. Für einmal transportiert er nicht Spieler, sondern macht Abstimmungspropaganda. Es geht ums neue Fußballstadion, wo die Stadt Zürich in drei Monaten darüber abstimmt. Die Klub legen sich beim Stadion also ins Zeug, ganz anders als bei der letzten Abstimmung über das Hooligan-Konkordat. Michael Hiller.
Beim Stadion und beim Hooligan-Konkordat bei beidem geht es um Fußball. Beim Stadion engagieren sich die beiden Zürcher Spitzenvereine FCZ und GC an vorderster Front im Abstimmungskampf. Lang genug wartet auf ein modernes Fußballstadion. Der FCZ-Präsident Angelo Canepa.
Einerseits ist das letzte Grundstadion heute und jetzt natürlich nicht unbedingt fußballtauglich. Und natürlich erwarten wir nachher mit einem reinen Fußballstadion auch mehr Zuschauer. Das gibt mehr Einnahmen und das natürlich auch für uns die Chancen erhöhen, Profifußball auch in Zukunft weiter fortzuführen.
Alles klar, mit einem besseren Stadion gibt es mehr Zuschauer und mehr Geld und damit wenigstens vielleicht auch besseren Fußball. Das politische Engagement ist vor dem Hintergrund verständlich. Nur, was ums Hooligan-Konkordat gegangen ist, also um Massnahmen gegen gewalttätige Fußballfans, dort hat man lange erwartet auf eine klare Stellungnahme von der beiden Zürcher Spitzenclub. Sie haben sich gewunden. Die vornehme Zurückhaltung ist zwar nachvollziehbar, die Clubverantwortlichen haben es mit ihren Fans nicht verderben und sind wahrscheinlich selber auch nicht für härtere Massnahmen gewesen, Aber trotzdem, konsequent ist die Haltung nicht. Beim Hudigen-Konkordat keine Stellung zu nehmen, dafür umso mehr beim Stadion. Knackpunkt da sind die Kosten. Je nach Rechnung 150 oder sogar weit über 200 Millionen Franken. Zu viel, sagen die Gegner. Sie stören sich auch daran, dass sich der Club finanziell nicht an diesen Millionenkosten beteiligt. Für den FCZ-Präsident ist es aber nichts als recht, wenn die Stadt das zahlt.
Wir sind klar der Meinung, oder, dass Fußball in der Stadt Zürich gesellschaftspolitisch ganz eine wichtige Bedeutung hat. Wir machen sehr viel im Bereich Nachwuchs, Integration und wir tun ja auch investieren in Kunst, in Kultur.
Für die Abstimmungskampagne nehmen die Club allerdings schon Geld in die Hand. Etwa 200'000 Franken sind im Moment in der Kasse. Vergleichen mit den Kosten für das Stadion ist das natürlich ein Klacks. Vielleicht hätte sich der Club aber gescheiter wenigstens mit einem symbolischen Beitrag direkt an den Stadionkosten beteiligt, als mit einem Extrabus auf Stimmenfang zu gehen.
Ein neuer Standplatz für Fahrende in Winterthur. Ein Jahr nachdem der Gemeinderat den Kredit dafür abgesegnet hat, ist der Platz heute Nachmittag eingeweiht worden. Auf dem Durchgangsplatz zu Oberwinterthur hat es Platz für 15 Wege. Er ersetzt das Provisorium zu Hegi. Der neue Standplatz Ried ist vom Frühling bis im Herbst offen und nur für Schweizer Fahrende gedacht. Wohnungen bauen ist in der Stadt Zürich billiger geworden. Das erste Mal seit 2002 zeigen die Zahlen wieder gegen oben. Der Index ist zwischen dem April 2012 und dem April 2013 0,6% gesunken. Grund dafür sind tiefere Löhne für Architekten, günstigere Heizungen und Lüftungen und tiefere Kreditzinsen. Dafür sind Elektroanlagen teurer geworden und Gärtnerarbeiten haben mehr gekostet. Tatsächlich baut wird in Zürich immer noch viel. Anfang April war man 4'500 Wohnungen am Bauen. Schlüssel und Brille haben fast alle schon mal verloren. Wenn eine ältere Frau ihren Geländewagen mit dem Dobermann reinverleiht, dann wird es ein Fall für die Kantonspolizei Zürich. Eine gut 70-jährige Frau hat gestern Nachmittag ihr Auto mit dem Hund hinein parkiert, hat aber vergessen, wo. Wo sie am Abend heimgekommen ist, hat sie nur noch gewusst, dass es irgendwo im Bezirk Bülach muss sein. Damit der Hund nicht verdurstet, hat die Polizei heute einen Zeugenaufruf gemacht. Heute am Nachmittag hat ein Flughafenangestellter das Auto mit dem Hund drin dann im Flughafenparkhaus entdeckt. Der Dobermann sei wohl auf, aber etwas irritiert, schrieb die Polizei.
Regionalschnell-Wochengast, diesen Sonntag ist es der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler. Keine Noten für Fremdsprachen, ein Numerus Clausus, auch für Geisteswissenschaften. Der Chef aller Bildungsdirektoren der Deutschschweiz provoziert immer wieder. Und die Heide Schaffhausen sind Lehrer unzufrieden. Wie bringt der Christian Amsler die zwei Rollen, Präsident der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren und Schaffhauser Bildungsdirektor, unter einen Hut? Sind seine Forderungen mehr als leere Worte und welche Noten gibt er sich selber? Der Christian Amsler liefert Antworten am Sonntagabend, Regionalschnall Zürich Schaffhausen, hier auf SRF 1.
Zu Bern ist heute der Schaffhauser Ära zu Ende gegangen. Der Hans-Jörg Fehr hat nach fast 14 Jahren als Nationalrat seinen letzten gehabt. Der ehemalige Präsident der SP Schweiz tritt von der Politbühne ab. Der Roger Steinemann hat Hans-Jörg Fehr heute an seinem letzten Tag begleitet. Vom Bundeshaus zu Bern, heim auf Schaffhausen.
Im Nationalratssaal heute Vormittag um 9:30 Uhr. Die Präsidentin Maja Graf würdigt Hans-Jörg Fehr.
Wir danken, lieber Kollege, lieber Hans-Jörg Fehr, danken dir für deine engagierte Arbeit als Parlamentarier. Und wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute und viel Befriedigung bei deinen zukünftigen Projekten. Herzlichen Dank und alles Gute.
Standing Ovations hat es gegeben. Und wo die Sitzung fertig war, sind sich ein Haufen Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch noch persönlich vom Hans-Jörg Fehr verabschieden.
Nochmals, man wird sich wieder sehen. Schaffhauser Land oder so.
Hoffen wir, ja.
Ciao.
Alles Gute.
Alles Beste, dich auch.
Gut, ja. Wir sehen uns wieder.
Ja, hoffentlich.
Natürlich. Ja, passt doof, ganz gut. Schade, haben wir nicht länger da miteinander.
Ja, das ist so, aber...
Man hat dem Hans-Jörg Fehr auch Geschenke gebracht. Absent zum Beispiel, inklusive Anleitung vom Freiburger Nationalrat Dominique de Brumont.
Auf der Gabel mit einem Zucker und laufendes Wasser. Ja, also
Ja, und das ist die beste Abseits.
Das ist schon erstaunlich. Jahrzehntelang verboten und jetzt
ja,
ist es schon...
Ja, aber es war ein Freiburger Ständerat, der das Verbot aufgehoben hatte.
War es?
Cornu.
Ja. 55%. Also das ist wirklich harter Stoff.
Ja, das ist fast ein tolles Ergebnis für eine Wahl.
Ja. Sonst gibt es noch da vom Stappi von Bern, Alex Cepet, hat mir das Buch geschenkt, 1191 Gramm Bern. Also ist ein Buch voll Fotos über die Stadt Bern, wo ich jetzt ja doch 14 Jahre relativ viel gelebt habe, oder? Und wo ich gut kennengelernt habe. Jetzt kann ich das einmal durchblättern und mich ein bisschen erinnern an die Zeit.
Es schwinge jetzt schon auch ein bisschen Wehmut mit.
Ja, natürlich. Ich würde auch viele Leute hier vermissen. Ich würde die Arbeit vermissen. Ich habe die wahnsinnig gern gemacht. Ich bin überzeugt, dass ich auch Entzugserscheinungen dann habe, wenn ich einmal aus dem Rhythmus hier rausgehe. Aber das hat jeder, der sich pensionieren lässt. Der, der aus einem Beruf rausgeht, der Freude hat, den er gern gemacht hat, wenn dann plötzlich fertig ist, dann vermisst man das natürlich, oder? Und da würde mir genau gleich gehen. Und trotzdem fühle ich mich eigentlich frei und heiter, weil ich finde, es ist richtig so.
Weniger fröhlich gestimmt ist Zürcher SP-Parteikollegin und Namensvetterin Jacqueline Fehr.
Für mich ist das ein trauriger Moment, weil der Hans-Jörg Fehr ist ein unglaublich wertvolles Mitglied für unsere Fraktion, aber auch vom Parlament. Er ist ein sehr genauer, sorgfältiger Mensch. Er kennt die historischen Bezüge, er weiss um die Bedeutung der Politik und der parlamentarischen Politik. Er ist auch als Mensch ein sehr guter Kollege und das ist für mich ein sehr trauriger Moment.
Auch die politischen Gegner attestieren dem Hans-Jörg Fehr, dass er zu Bern eine Figur war. Der Schaffhauser Nationalratskollege Thomas Hurter von der SVP hätte sich aber manchmal gerne etwas lockerer gewünscht.
Was mir einfach aufgefallen ist bei ihm, dass wenn wir Anlässe hatten, wo vielleicht einmal ein bisschen, sage jetzt einmal, ein bisschen auf der lustigen oder gemütlichen Seite waren, habe ich den Hans-Jörg Fehr praktisch nie erlebt, dass er mal loslassen kann. Und ich habe manchmal gedacht, wie kann ein Mensch, der muss doch irgendwann mal loslassen können, muss auch mal über etwas anderes schnurren.
Es kommt vielleicht auch davon, dass der Hans-Jörg Fehr immer ein gefragter Politiker war. Auch im Zug auf dem Rückweg von Bern Richtung Schaffhausen wollte man seine pointierte Meinung hören. In einer Zürcher Journalistin gibt er ein ausführliches Interview zum Bankgeheimnis, zum Zustand von seiner Partei, die er 4 Jahre lang präsidiert hat, oder zur EU.
Ich bin kein EU-Fan. Ich könnte die hart kritisieren, wenn es sein müsste. Aber es ist für die Schweiz, finde ich, je länger, je unwürdiger, Entscheidungen nachzuvollziehen, die andere für uns fällen.
Er hat seine Standpunkte und mich gespürt, der Hans-Jörg Fehr bleibt trotz seinem Rücktritt irgendwo durch ein Politiker.
Als Mensch natürlich sowieso von A bis Z, aber jetzt von der Aktivität her würde ich jetzt ein aktives SP-Mitglied sein. Das heisst, an Parteiversammlungen teilnehmen, an Unterschriftensammlungen teilnehmen, normale Basisaktivität. Und die muss ich nicht aufgeben, weil ich 65 bin.
Von der Bühne tritt er aber ab. Zuerst geht es mit seiner Frau, die auch in diesem Sommer pensioniert wird, 2-3 Monate auf London. Das ist etwas, was sie sich vorgenommen haben, dass sie jedes Jahr einmal eine Zeit im Ausland wohnen wollen. In dem Moment kommt der Zug Schaffhausen an. Eine grosse Überraschung wartet hier. Die SP hat einen Empfang am Bahnhof vorbereitet. Und da schließt sich der Kreis. Empfangen wird der Hans-Jörg Fehr nämlich auch von seiner Nationalratsvorgängerin Ursula Hafner und seiner Nachfolgerin Martina Munz.
Du hast im Bundesbern gekämpft für Schaffhausen. Schaffhausen war dir immer auch ein grosses Anliegen. Du bist der wahre Botschafter für Schaffhausen und du wirst sicher auch noch lange sein.
Der letzte Tag in einem langen Politikerleben. Der Roger Steinemann hat Hans-Jörg Fehr begleitet. Was andere Politiker über den Schaffhauser Ex-SP-Nationalrat sagen, im Echo der Zeit gibt es um 6 Uhr Stimmen zum Hans-Jörg Fehr und zu seiner Politkarriere. Die Idee ist hübsch. Die junge Regisseurin Anna-Sophie Mahler rettet das Bühnenbild von einem Altmeister, einem Christoph Mahler. Sie bringt es von Bayreuth auf Zürich und inszeniert drinnen Wagnerabend. Statt Tristan und Isolde heisst das dann Tristan oder Isolde. Gestern Abend hat es im Rahmen der Zürcher Festspiel Premiere gehabt. Aus der hübschen Idee ist aber nur gerade ein kurzer, lauer Theaterabend geworden. So quasi weder Tristan noch Isolde. findet Cordelia von Kauser.
Fast ein bisschen verschupft flimmert ein Film über eine Seitenwand. Da sieht man, wie starke Männer schwere Möbel in einen Lastwagen packen. In Bayreuth ist das, im berühmten Festspielhaus. Dort hat der Zürcher Regisseur Christoph Marthaler vor bald 10 Jahren die Oper Tristan und Isolde inszeniert. Ein Teil von seinem Bühnenbild haben sie vor einem Verschrotten gerettet und der steht jetzt auf der Spielfläche vom Theater aus Gießenallee. Ein paar Meter Parkett sind das, ein paar Stühle und ein Klavier ohne Seite. Auf dem hämmert Stefan Wirth um. Und Anna Sophia Mahler erzählt, dass wir gerade am Ende der Oper sind, beim Liebestod und beim berühmtesten Akkord der Musikgeschichte.
Das heisst, also, wir nehmen die Doppeldominante H, Dis, Fis, A, nehmen davon die zweite Umkehrung, also Fis, A, H, Dis.
Kompliziert ist der Tristan-Akkord. Und bis man ihn dann wirklich hört, geht's lang. Wie zum im Publikum erklären, um wer das es da überhaupt geht, gibt es zuerst eine kleine Einführung in die Geschichte vom schwierigen Traumpaar Tristan und Isolde.
Isolde, die hatte ja schon mal einen Mann, die war ja schon mal verlobt mit Morold. Und Morold ist im Kampf getötet worden von Tristan. Und in dem Augenblick, als sie ihn töten wollte, sah er ihr in die Augen. Ja.
Und da ist es um die beiden passiert. Tristan und Isolde verlieben sich, können aber nicht zusammenkommen, darum bleibt nur der Tod, der Liebestod. Die Theatergruppe Capri Connection spielt hier aber nicht oft im Wagner seine Opern an. Die 4 Schauspieler und die Regisseurin Anna Sophia Mahler machen danach die Spurensuche. Sie wollen zum Beispiel wissen, ob man sich wirklich so knallfall und so unsterblich kann verlieben kann. Oder warum die ziemlich unsympathische Wagner-Sippe auf ihrem grünen Hügel zu Bayreuth so unglaublich erfolgreich ist. Wer sich aber nicht auskennt bei dieser Familie und wer noch nie einen Tristan gehört hat, ist wahrscheinlich ein bisschen ratlos, was das alles soll. Und wer im Wagner seine Musik kennt, leidet, weil die da immer wieder ziemlich falsch tönt. Wagner, Wagner und noch mehr Wagner gibt es dieses Jahr an den Zürcher Festspiel und der grosse Komponist wird von allen Seiten ausgeleuchtet und untersucht, so wie hier bei Tristan oder Isolde. Das ist originell und interessant, aber bis jetzt hat man den Eindruck, dass sich alle ziemlich zäh ausbeissen am grossen Wagner, weil wirklich gelungen ist noch keins von diesen Theaterexperimenten.
Tristan oder Isolde noch bis am 30. Juni im Theater aus Gessnerallee. Cordelia von Kaiser berichtet. Noch mehr Wagner gibt es bis am 14. Juli. Bis dann gehen die Zürcher Festspiele, die dieses Jahr ganz im Zeichen von Richard Wagner stehen. Den Link dazu gibt es auf unserer Internetseite srf.ch/news und dort unter regional. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 12 Minuten vor 6 Uhr. Sie gehört ins Stadtbild von Zürich, die Mahmud-Moschee am Balgrist. Morgen ist es auf den Tag 50 Jahre her, dass sie eröffnet worden ist. Als erstes muslimisches Gebetshaus in der Schweiz mit Minarett. Eine Moschee, die im Quartier fest verankert ist und kaum neu mehr anlegt. Vor 50 Jahren nicht und auch heute nicht. Zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum macht die Mahmud-Moschee morgen ihre Türen auf und feiert. Vera de Ragisch hat heute schon reingeschaut und auf die letzten 50 Jahre zurückgeschaut.
Ibadallahi rahimakumullah. Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba.
Der Imam Sadakat Ahmed hält das Freitagsgebet. Auf Arabisch, aber auch auf Deutsch. Ich höre seine Worte durch einen Lautsprecher, sitze zusammen mit gut einem Dutzend muslimischen Frauen in einem kleinen Raum im Untergeschoss, ein schlichter Raum mit einem schweren roten Teppich. Das Fenster ist offen, zwischen ihnen hört man die Kirchenglocken von nebenan läuten. Die meisten von diesen Frauen und auch von den Männern, die im ersten Stock oben beten, sie kommen jeden Freitag in die Mahmud-Moschee. Ein Ort, der ihnen sehr viel bedeutet, erzählen sie mir nach dem Gebet.
Es ist schön, dass wir hier einen Gebetsraum haben. Es ist speziell, also wie für jeden Christ, eine Kirche, also ein Treffpunkt halt.
Ich bin hier aufgewachsen und ich komme seit 20 Jahren hier regelmäßig
Ja, wir haben auch hier nicht nur Freitaggebet, sondern auch andere Veranstaltungen. Und es ist sehr interessant, die Leute kennenzulernen, ja.
Moschee ist für Zufriedenheit für mein Herz und wie, das ist wie mein eigenes Haus und so.
Die meisten Leute, die in die Mahmoud-Moschee kommen, sind aus der Stadt und dem Grossraum Zürich. Früher, wo die Moschee die einzige in der Schweiz war, früher sei das manchmal anders gewesen, erfahre ich später bei Tee und Guetzli vom Imam Sadakat Ahmed.
Dann kamen die Leute mit Bussen hier aus verschiedenen Städten, von zum Beispiel aus Bern, aus Basel, aus St. Gallen. Und sie haben dann hier in verschiedenen Schichten, kann man sagen, Gebete verrichtet.
Heute kommen häufig auch muslimische Touristen oder Geschäftsleute vorbei, die in Zürich sind und trotzdem beten wollen. Die Mahmoud-Moschee ist offen für alle. Das ist dem Imam ganz wichtig.
Die Moschee ist Haus Gottes. Und jeder, der an Gott glaubt, darf in die Moschee kommen und das Gebet verrichten. Wir fragen niemanden, wer er ist. Wir fragen auch sogar nach der Religion nicht, ob er ein Christ ist oder Jude ist. Das ist nicht unsere Aufgabe, zu bestimmen, wer in die Moschee kommen darf und wer nicht.
Offen ist vor 50 Jahren die Stadt Zürich gewesen, vor allem der damalige Stadtpräsident Emil Landolt. Wo es um den Bau gegangen ist, da hat es durchaus kritische Stimmen gegeben. Die Leute haben Protestbriefe geschrieben, sind auf die Strasse demonstrieren. Der Stadtpi Landolt aber hat sich für den Bau eingesetzt.
Er war ein grosser Befürworter, dass die Moschee hier gebaut wird. Und er hat dann die Erlaubnis gegeben, Grundstück zur Verfügung gestellt. Das war ein großer Beitrag von ihm. Und wenn wir sagen, dass diejenigen, die für diesen Bau der Moschee gearbeitet haben, wir sollen für diese Leute beten, dann den damaligen Stadtpräsidenten soll man nicht vergessen.
Wo die Moschee dann gestanden ist, da hat sie schnell ins Quartier gehört. Akzeptiert von den Bewohnern, von der Kirche und sogar von politischen Parteien, die man es nicht erwarten würde.
Wenn die Politiker von SVP über diese Moschee sagen, dass diese Leute hochanständige Leute sind und die sind nicht solche Muslime, vor welche wir Angst haben, dann heißt es, dass diese Moschee eine große Akzeptanz hier in dieser Stadt und auch in diesem Land hat.
Eine Akzeptanz, die auch durch die Minarett-Initiative keinen Schaden genommen hat. Im Gegenteil, stellte Imam Sadakat Ahmed fest, das Interesse für die Moschee und ihr Umfeld sei stark gestiegen.
Nach der Minarett-Initiative und auch davor, während die Kampagne dran war, haben wir so viele Leute in der Moschee empfangen und immer wieder haben wir Anfragen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit bekommen, den friedlichen Islam zu präsentieren und zu sagen, dass Islam mit Gewalt und mit Terrorismus nichts zu tun hat.
Die Mahmoud-Moschee, sie ist unterdessen fast zu klein geworden. Die Gebetsräume langen nicht mehr, um alle Gläubigen aufzunehmen. Man suche darum einen Ort, wo man etwas Grösseres einrichten könnte, meint der Imam. Die Moschee am Ballgrist mit ihrem Minarett, die bleibt aber so oder so stehen. Sie ist unterdessen nämlich unter Denkmalschutz. Und auch wenn das nicht so wäre, abrissen, das würde nicht so einfach.
Weil die Bevölkerung in diesem Quartier, sie haben eindeutig gesagt, dass das Minarett gehört zum Ortsbild. Und wenn zum Beispiel man so weit geht, dass das Minarett abgerufen wird, dann gehen wir auf die Straße.
Die Mahmoud-Moschee gehört unterdessen zum Ballgrist-Quartier. Das war ein Beitrag von der Vera de Ragisch. Zusammen mit Vertretern von Stadt und Kanton Zürich feiern Simone ihren 50. Geburtstag, das Programm dazu und Bilder von der Moschee, damals und heute. Das gibt es auf srf.ch/news und dort unter regional.
In der Stadt Luzern gibt es seit 5 Jahren ein muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof. Dann hat es der Weg noch gerumort in der Politik. Heute ist es ruhig, sehr ruhig sogar. Auf diesem Grabfeld sind nämlich erst auf 14 Leute beerdigt worden, obwohl in dieser Zeit viel mehr muslimische Leute gestorben sind. In vielen Walliser Dörfern sind gerade diese Häuser mitten im Ortskern verkehrt und unbewohnt. Ein Grund dafür ist das Walliser Erbrecht. Das erklären wir und erzählen, wie die Lötschentaler Gemeinde Platte das Problem anpackt. Und dann ist im deutschen Lörrach gerade an der Grenze das blanke Entsetzen ausgebrochen diese Woche.
Ist das ein Aprilscherz?
Ich finde es eine Sauerei.
Ich finde es echt eine Frechheit.
Das finde ich blöd.
Einfach schrecklich.
Diesen Löracherinnen nimmt man etwas weg, das wehtut. Die Migros. Die Migros hat diese Woche bekannt gegeben, sie verkauft alle Läden in Deutschland. Es rendiert zu wenig. Das alles morgen Mittag, gerade nach den 12 Uhr hier auf SRF 1 bei Regional Diagonal.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 5:06. Nach einem durchzogenen Sommertag ist auch morgen wenig von Hochsommer zu spüren. Sabine Ballmer von SRF Meteo mit der Prognose.
Heute Abend tut es eher zu, in der Nacht kann es auch mal kurz regnen. Temperaturen sinken auf 14 Grad. Morgen Morgen hat es zuerst noch einen Haufen Wolken am Himmel, zum Teil ist es auch noch nass. Die Bewölkung lockert aber am Vormittag auf und es wird noch recht freundlich. Morgen Abend gibt es sogar ziemlich sonniges und trockenes Wetter. Temperaturen steigen morgen Nachmittag zu Wald auf 22 Grad, zu Oster und zu Winterthur gibt es 23 Grad, auch zu Zürich und zu Wedischwil wird es 23 Grad, zu Schaffhausen und Stein am Rhein 24 Grad. Am Sonntag ziehen dann wieder mehr Wolken auf, die etwa die auch Regen bringen. Es ist kühler bei höchstens 20 Grad, dazu geht am Sonntag ein zügiger Westwind.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, das war heute wichtig. Der Zürcher Elternnotruf hat letztes Jahr noch mehr Arbeit gehabt. Fast 2900 Telefone haben Berater abgenommen. Das sind 7% verzweifelte Eltern mehr gewesen als im Jahr vorher. Am meisten Fragen gibt es zu Baby, die schreien, aber auch Teenager, die einfach nicht hören oder sogar Kinder, die ihre Eltern schlagen, sind immer wieder ein Thema. Seit gestern dauert der Extrabus von GC und dem FCZ durch die Stadt Zürich. Er ist auf Stimmenfang für das neue Fußballstadion. Anders als bei der Abstimmung über das Hooligan-Konkordat engagieren sich die Klub in diesem Abstimmungskampf. Bis jetzt sind rund 200'000 Franken in der Kasse, um für das neue Stadion auf dem Hartturm zu werben. Als Stadion selber zahlen die Klub aber nichts. Letzten Tag als Politiker, nach fast 14 Jahren im Nationalrat, hat Hans-Jürg Fehr heute seinen letzten gehabt. Mit dem Hans-Jürg Fehr tritt einer der bekanntesten Schaffhauser der Schweizer Politbühne ab. Ein bisschen Wehmut zeigt da schon dabei, sagt Hans-Jürg Fehr, der 4 Jahre lang auch Präsident der SP Schweiz war. Ein neuer Standplatz für Fahrende in Winterthur. Ein Jahr nachdem der Gemeinderat den Kredit dafür abgesegnet hat, ist der Platz heute Nachmittag eingeweiht worden. Auf dem Durchgangsplatz zu Oberwinterthur hat es Platz für 15 Wege. Er ersetzt das Provisorium Zegi. Der neue Standplatz Ried ist vom Frühling bis im Herbst offen und nur für Schweizer Fahrende gedacht. Das war das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen am Freitagabend. Uns gibt es jederzeit auch im Internet. srf.ch/news ist die Adresse. Dort finden Sie uns unter Regional. Und dann sehen Sie auch, wie Sie unsere Sendungen gratis abonnieren können. Und wenn Sie uns unterwegs auf Ihrem Smartphone hören wollen, das App dazu heisst Radio SRF. Heute war Hans-Peter Künzi für die Sendungen verantwortlich. Mein Name ist Nicole Martin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.